Ja, aber es war mir nicht bekannt. Es wurde mir erst bekannt in der Schlacht von 2000.
Gut, okay.
Luschitschik-Traktor. Stand hier nicht drin, Leute, kauft eine Schlacht. Das ist genau eine Übersetzung. Aber die von 84.
Schick-Traktor, ja. Die hatte ich auch mal. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Halleluja. Jesus, ich danke dir für die Offenbarung. Ich danke dir für die Sendschreiben. Danke, Vater, für die vorletzte Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Vater, da sind so viele Geheimnisse drin enthalten und wir können so tief schürfen und so, die, ja, so intensiv die Schätze bergen, die da verbogen sind. Und bitten dich, dass du uns heute leitest, Heiliger Geist, auf was wir unser Augenmerk richten sollen und was für uns heute das Wichtige ist, das Maßgebliche ist, das, was du zu uns reden willst heute und wo du möchtest, dass wir uns darauf konzentrieren. Führe und leite du uns, wunderbarer Gott. Bitten dich, dass wir nicht nur irgendwie Bibelwissen anhäufen und interessante Fakten, sondern dass du zu unserem Herzen redest. Und wenn du zu unserem Herzen redest, veränderst du auch unsere Herzen. Das ist die Kraft, die in deinem Wort liegt, die Kraft, die dein Geist hat. In Jesu Namen. Amen. So, Philadelphia. Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Ich lese einfach mal vor aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Wobei die Elberfelder, in der Vorbereitung heute Morgen habe ich das gemerkt, die Elberfelder ist an manchen Punkten besser. Wenn ich ein Bibelprogramm habe, da habe ich immer die englische Schlachter und Elberfelder nebeneinander und dann kann ich immer genau sehen, was gerade den Punkt besser trifft oder was die Wahrheiten besser verdeutlicht, und da ist die Elberfelder gar nicht so schlecht. So, wir werden wahrscheinlich noch auf dich zurückkommen zu lieben. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt und von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So, man könnte den Eindruck gewinnen, dass das Papyrus sehr knapp und sehr teuer war, weshalb sich Jesus sehr kurz gehalten hat und möglichst viel in wenige Schachtelsätze gepackt hat, die es natürlich für uns herausfordernd machen, aber wir versuchen, Sachen wegzulassen, die wir schon behandelt haben. Und wir lesen in Vers 7, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Dieses ganze Thema, was das Wort Engel bedeutet, haben wir schon behandelt. Ebenfalls haben wir schon behandelt, dass Jesus der Heilige ist und dass Jesus der Wahrhaftige ist. Dann sehen wir in Offenbarung Kapitel 1, nennt er sich so, der Heilige, der Wahrhaftige. Und jetzt kommt aber was Neues, und dann heißt es hier von Jesus, der über sich selber sagt, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Und das ist ja schon mal eine interessante Beschreibung, und es ist wichtig, dass wir uns wenigstens kurz mal damit befassen, weil wenn Jesus stellt sich hier vor, das hat einen Grund. Und wir sehen auch, wenn wir dann das Sendschreiben weiterlesen, dass wieder darauf Bezug genommen wird. Naja, das habe ich ganz vergessen. Ich habe beim Vorbereiten wie empfunden, dass das wie wirklich auch ein Wort ist, was für uns als Gemeinde heute kommt, wie eine Botschaft für uns als Gemeinde in Bezug auf den Amalia-Dietrich-Platz. Weil viele Dinge habe ich da wiedergefunden. Aber da kommen wir später dazu. Also erstens Jesus, der die Schlüssel Davids hat. Wenn wir mal Jesaja Kapitel 22 aufschlagen. Jesaja 22. Das ist eine ganz interessante Prophetie, die wir hier lesen. Und zwar geht es da um ein Gerichtswort über den Schebna. Und der Schebna war ein Palastvorsteher, ein Oberster, der sehr viel von sich selbst gehalten hat und der quasi wie ein König leben wollte und sich ein riesiges Grab hat aushauen lassen aus einem Felsen und ziemlichen Aufwand betrieben hat. Und Gott sieht sein Herz und wird ihn richten und wird an seine Stelle den Eliakim setzen. Und dann kommt ein prophetisches Wort gegen den Schebna und dann ein prophetisches Wort über den Eliakim. Und da finden wir, also, und das ist genau das, worauf Jesus dann Bezug nimmt. Da heißt es in Vers 22, ich will ihm, also dem Eliakim, auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann. Und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Halleluja. So, diese Schriftstelle, Jesaja 22, 22 und Offenbarung Kapitel 3, Vers 7, zeigt, dass diese Prophetie von diesem Eliakim eigentlich eine Prophetie hin auf den Messias ist. Ich würde euch mal ermutigen, wenn euch das interessiert, lest mal betend diese Schriftstelle hier, da gibt es ganz interessante Punkte, da heißt es noch, ich will ihn als einen Pflock einschlagen an einem festen Ort und einen Ehrenthron geben und er soll dem Haus Juda zum Vater werden, all solche Dinge, die uns alle auf den Messias hinlenken. Obwohl es eine Prophetie in der Zeit von Jesaja für den Eliakim war, ist es auch eine Prophetie hin auf Jesus. Sondern dieses Prinzip finden wir ganz oft, dass Prophetien in mehreren Etappen sich erfüllen. Aber das noch nebenbei, da will ich jetzt heute nicht drauf eingehen. So, diese Schlüssel Davids sind ganz interessante Schlüssel. Halleluja. Oder dieser Schlüssel. Die Türen, die Jesus öffnet, kann niemand schließen. Und die Türen, die Jesus schließt, kann niemand öffnen. Halleluja. Mich ermutigt das so, auch heute als Susanne und ich am Amalia-Dietrich-Platz waren, habe ich das auch im Gebet formuliert, dass eine Tür gegeben ist. Eine Tür. Und wenn Jesus eine Tür öffnet, dann kann niemand diese Tür zuschließen. Kein Mensch, kein Teufel, kein Engel, niemand kann die Tür schließen, die Jesus öffnet. Und genauso geht es andersrum. Wer den Schlüssel hat, hat die Autorität über einen Ort. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von der Grabeskirche gehört hast in Jerusalem. Da gibt es ja regelmäßig einen riesen Zoff und Schlägereien und Streit, das sind die Katholiken. Die griechisch-orthodoxen, die russisch-orthodoxen und die teilen sich die Kirche, da hat jeder so ein Drittel. Und dann noch, also da gibt es verschiedene Denominationen, so genau kenne ich mich da nicht aus. Und dann gibt es manchmal an Feiertagen, eskaliert das Ganze und die haben eine riesige Schlägerei und dann kloppen die sich und in der Grabeskirche von Jesus, ja, wo Jesus angeblich begraben wurde, gibt es da diese Schlägerei und den Schlüssel für diese Kirche hat ein Moslem. Ja. Das ist ziemlich weise, wenn man sieht, wie die Christen sich da verhalten, dass man da den Schlüssel den Moslem gegeben hat. Wer den Schlüssel hat, hat die Autorität über einen Ort.
Schlüsselgewalt.
Er hat die Schlüsselgewalt. Wenn ich den Schlüssel habe von unserem Gemeinderaum hier, und die Tür zugeschlossen ist, es kommt hier niemand rein. Es sei denn, dass ich komme und die Tür aufschließe. Also Autorität, eine Gewalt inne zu haben, eine Schlüsselgewalt inne zu haben, das kennzeichnet den Messias, unseren König Jesus Christus. Er ist der absolute Souverän. Er tut, was ihm gefällt und er bestimmt, was passiert und was nicht passiert. Er baut seine Gemeinde. Niemand anders tut das. Was er abreißen will, reißt er ab. Was er aufbauen will, baut er auf. So. Die leidende Gemeinde, wir sehen ja dann auch später noch, wenn wir wieder zur Offenbarung 3 gehen, die Gemeinde in Philadelphia war eine kleine Gemeinde, eine Gemeinde, die jetzt keine großen, nicht sehr besonders beeindruckend war. Diese Gemeinde soll Jesus erkennen als denjenigen, der die Endzeit in seiner Hand hält und dem nichts entgleitet. Er hat die Schlüsselgewalt. Das ist so wunderbar, wenn wir dann später ins Kapitel 5 kommen, wo Johannes in diesem Thronsaal ist und da dieses Buch auftaucht mit den sieben Siegeln, ja, ein Buch mit sieben Siegeln. Und niemand ist im Himmel, der dieses Buch öffnen kann. Dann sagt der Engel zu Johannes, weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann dreht er sich um, sieht das Lamm Gottes und das Lamm nimmt die Schriftrolle und öffnet die sieben Siegel. Es ist seine Schriftrolle, sie gehört ihm. Er hält alle endzeitlichen Abläufe, er hält alle Krisen, alle Schwierigkeiten, alle Gerichte, alle Gnaden, hält er in seiner Hand. Er öffnet und wenn er öffnet, kann niemand schließen. Er schließt und wenn er schließt, kann niemand öffnen. Das ist so ein schönes Bild von Jesus. Das ist genau das Gottesbild, was wir brauchen. Ein Gott, dem nichts entgleitet. Ein Gott, der nicht machtlos neben dem Teufel steht und denkt, oh, jetzt macht er mein ganzes Reich kaputt. Sondern ein Gott, der allmächtig ist, der handelt, der tätig ist. Er öffnet und schließt nach seinem Willen. Das bedeutet sowohl den Großen, im großen Bereich, wenn quasi Dinge passieren, als auch im Kleinen, Unsichtbaren im Herzen. Wenn eine Person zum Glauben an Jesus Christus kommt, kannst du sicher sein, Jesus hat sein Herz geöffnet. Ich denke, Jesus öffnet und schließt Herzen. Oder er kann Herzen öffnen und schließen, so wie das Herz vom Pharao. Was verstockt war. Der Herr verstockte das Herz des Pharaos, wo selbst seine ganzen Ratgeber ihm gesagt haben, sei noch nicht so bescheuert, sei nicht so blöd. Und die haben ihr viel in Sicherheit gebracht, nachdem Mose den Hagel angekündigt hat. Der Pharao hat nicht auf sie gehört. Das Herz war verschlossen. Also können wir das zum Gebetsanliegen machen für die Leute, an denen wir dran sind, für die Leute, wo wir wollen, dass sie zum Glauben kommen. Gott, öffne ihre Herzen. Dass sie sehen, dass sie erkennen, nimm die Decke weg. Das sind ja alles Bilder für das eine, für ein und dasselbe. Kann man dann in verschiedenen Bildsprachen sich das ausmalen, öffne die Gefängnistür, dass die Blinden sehend werden, ist alles das Gleiche. Halleluja. Es gibt in der Weltgeschichte geöffnete Türen. Ich habe jetzt letztens, als ich hier auf diesem Pastorentreffen war, der Stefan Vater hatte das erzählt, dass rückblickend Historiker sagen, dass diese Zeit der Wende, wo in Deutschland die Wende gekommen ist, und also unter der Kanzlerschaft von Helmut Kohl und der russische Präsident oder Parteivorsitzender Gorbatschow, dass diese Zeit, in der die Wende möglich war, dass das nur ein ganz kleines Zeitfenster von 2-3 Monaten war. Dass alle Komponenten, die zusammenkamen, dass das Volk, die im Westen, im Osten, in Russland, in der NATO, überall die ganzen, dass sich alles so zusammengefügt hat, wie in einem Puzzle, dass das möglich war. Weil in Russland waren ja ganz viele dagegen. Also in Russland zum Beispiel, dass Gorbatschow so viel Macht für sich etabliert hatte, dass er das durchsetzen konnte, ist ein Wunder. Weil das ist ja der große Schwächebeweis. Und im Nachhinein sagt man ja heute noch, also Gorbatschow hat keine große Ehre in Russland. Weil das Imperium auseinandergefallen ist unter seiner Herrschaft. Und es war nur ein ganz geringes Zeitfenster, in dem diese Dinge, so wie sie, wie sie passiert sind, hätten passieren können. Und so gibt Gott geöffnete Türen in der Weltgeschichte, wo Dinge möglich sind, die sonst gar nicht möglich sind. Halleluja. Gut, da könnten wir uns jetzt noch weiter drin ergehen, was das alles bedeutet. Aber wir wollen ja weitermachen. Zweitens, ich kenne deine Werke. Wie in jedem Brief diese Ansage Jesu, ich kenne deine Werke, haben wir schon ganz viel darüber geredet. Und das erste Werk, was Jesus hier erkennt, sehen wir in Vers 8. Ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Halleluja. Wir haben gerade von dem gehört, der Türen öffnet und Türen schließt. Und wenn er öffnet, kann niemand diese Tür schließen. Und Jesus hat der Gemeinde in Philadelphia eine geöffnete Tür gegeben. Und Jesus erinnert die Gemeinde daran. Es scheint irgendwie so, als ob die Gemeinde in Philadelphia, weil es dann heißt, sie hat nur eine kleine Kraft, irgendwie so wie, ach, wir sind machtlos, wir können nichts bewirken und irgendwie, wir haben so eine kleine Kraft und wir können kein Licht und kein Salz und haben keine Mission und so weiter. Und Jesus erinnert sie und sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Und jeder weiß, ich kann die Tür so weit aufmachen, wie ich will. Wenn von draußen niemand reinkommt, dann kann die Tür aufstehen, wie sie will. Dann wird es jetzt kalt. Aber durch geöffnete Türen muss man gehen. Und Jesus erinnert sie und sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und jetzt sollst du dahin durchgehen. Die Gemeinde in der Verfolgung, in der Bedrängnis, die Gemeinde, die klein ist und unscheinbar und weltlich gesehen keine Möglichkeiten hat, hat trotzdem einen Auftrag und hat eine geöffnete Tür. Wie wir. Schon nie gehört. Immer wenn Leute jetzt auf dem Pastoren treffen, woher kommst du, Dresden? Bist du aus der Jesusgemeinde? Eine große Gemeinde, 800, 900 Leute. So. Nein, ich bin nicht aus der Jesusgemeinde. Welche Gemeinde bist du denn? Netzwerkgemeinde. Habe ich noch nie gehört. So, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, musst du auch nicht. Ist okay. Und aber eine kleine Kraft, und obwohl wir eine kleine Kraft haben, unscheinbar sind, haben wir einen Auftrag. Ist da eine geöffnete Tür? Und diese geöffnete Tür, man könnte sagen, ist ein apostolisches Momentum. Jesus gibt für Gemeinden, für Gruppen und für Christen selbst eine Zeitspanne innerhalb ihres Lebens, einen sogenannten Kairos-Moment, wo auf einmal etwas möglich ist, was vorher nicht möglich war und was auch nachher nicht mehr möglich sein wird. Und einer dieser Kairos-Momente war letztes Jahr im Ende des Sommers, wo wir entschieden haben, den Namal-Dietrich-Platz dort diesen Raum zu mieten. Wo sie eine Tür geöffnet hat und Gott sei Dank haben wir das erkannt und Gott hat uns Einheit gegeben, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen durch diese Tür hindurch. Wir lassen die Tür nicht vorbeiziehen, denken, ach, das kann jemand anders machen, das kann hier die große Gemeinde von dort machen oder von da machen. Nein, wir gehen durch die Tür durch. Wir gehen diesen Glaubensschritt. Und da ist ein apostolisches Momentum. Ein apostolisches Momentum war zum Beispiel, als Paulus mit seinem Team, die wussten nicht, was sie machen sollten. Die wollten nach Kleinasien gehen und hier nach Asien erobern für Jesus. Und dann heißt es, der Geist des Herrn ließ es ihnen nicht zu. Und dann schläft Paulus und träumt und sieht den Mazedonier und der sagt, komm hier herüber und hilf uns. Das ist apostolisches Momentum. Auf einmal öffnet sich eine Tür und alle wissen, wir müssen jetzt gehen. Jetzt ruft uns Gott nach Mazedonien, nach Europa. Und dort ist das allererste Mal Erweckung in Europa ausgebrochen. Halleluja. Nicht in Kolumbien, Europa. Es war Europa. Halleluja. Und die ersten beiden Bekehrten, wisst ihr, wer das war in Europa? Zwei Frauen, ja. Lydia, die Purpurhändlerin, eine einflussreiche Geschäftsfrau. Und die besessene Magd. Mit zwei Frauen fängt das Evangelium an. Aber egal, gut. Apostolisches Momentum. Gott öffnet eine Tür. Und die Gemeinde soll nicht sagen, wir sind zu klein, wir sind zu schwach, wir haben nicht das Geld, wir haben nicht die Möglichkeiten, wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht dies, wir haben nicht jenes. Wenn Gott eine Tür öffnet, möchte er, dass wir hindurchgehen. Und es braucht Leiter, sowohl bei uns als auch in allen anderen Gemeinden, die erkennen, wo diese geöffneten Türen sind. Und wann diese Türen geöffnet sind, die Jesus geöffnet hat. Weil wenn sie geöffnet sind, sind sie geöffnet zu dem Zweck, dass ich durch sie hindurchgehe. Es braucht Familienväter, die leiten. Es braucht Hauskreisleiter, es braucht Gemeindeleiter, die Dienstleiter, Bibelschulleiter und so weiter, die dieses Momentum erkennen und es gebrauchen. 1. Korinther 16, Vers 9, da heißt es, ich will in Ephesus bleiben, sagt Paulus da zu den Korinthern, ich will in Ephesus bleiben, denn eine Tür ist mir gegeben, weit und vielversprechend. Und der Widersacher sind viele. Das ist ein weiterer Grund oder eine weitere Ausrede zu sagen, wir gehen nicht durch die Tür. Es sind zu viele Widersacher. So, und in Ephesus war es genau dasselbe, wo er erkannt hat, jetzt ist hier die Tür geöffnet. Ich muss jetzt hier bleiben, um das Evangelium zu verkündigen. Und zwar die gewaltigste Erweckung der Apostelgeschichte, meiner Meinung nach, die in Ephesus passiert ist. Und ganz interessant ist, wenn wir hier Offenbarung 3, Vers 8 gucken, ich kenne deine Werke, hier schauen, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Siehe. Ich weiß nicht, ob dir das Wort schon mal aufgefallen ist. Im Englischen steht da immer behold. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür gegeben. Mit anderen Worten, mach die Augen auf. Dieses Wort siehe ist eine Hauptaufforderung der Heiligen Schrift an uns. Ganz oft finden wir das, besonders in den apostolischen Briefen. Da heißt es nicht mehr, glaub das, sondern dann heißt es nur noch, sieh das. Zweiter Korinther 4, Vers 17. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Problem ist nicht, dass das Alte zu mächtig ist oder das Neue noch nicht da ist. Das Problem ist, dass wir das Neue nicht sehen. In Christus. So, siehe, und auch dieses Wort siehe kommt dreimal in diesem Sendschreiben vor. Hier war eine Gemeinde, die von ihrer kleinen Kraft und von ihrer Defensive so eingenommen war. Und sie haben nur das gesehen. Und Jesus fordert sie auf, guckt über den Tellerrand, guckt auf mich. Seht, was ich euch gegeben habe. Hier ist eine geöffnete Tür. Sieht diese geöffnete Tür. Halleluja. Wir brauchen prophetische Leiter und nicht nur Leiter in Form von prophetischen Männern, wir brauchen auch prophetische Frauen, die diese Türen erkennen und sehen. So dass die Gemeindeleitung auf sie hören kann und die Türen benutzen kann, die Jesus öffnet. Habe ich ja ganz viel gesagt. Dreimal im Sinn schreiben. Und wenn wir die geöffnete Tür erkennen und sehen, als das, was sie ist, eine geöffnete Tür, dann haben wir keine Ausrede mehr. Dann haben wir die Pflicht, hindurchzugehen. Weil was will Jesus mit einer Gemeinde, die eine geöffnete Tür vor sich hat, aber die geht nicht durch. Ich denke, dass es auch solche Zeiten gibt, wenn wir an Leuten dran sind, die Jesus nicht kennen und seit Jahren beackern wir die gleichen Themen und auf einmal öffnet sich eine Tür in ihre Herzen. Auf einmal kommt eine Krise oder es kommt irgendwas, dieser Kairos-Moment kommt auf einmal. Wenn du diesen Moment dann nicht nutzt, kann es sein, dass es vorbei ist. Deswegen müssen wir immer auf der Acht sein, die Augen auftun, siehe. Und dann heißt es, Vers 80, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und dann kommt ein Denn. Und dieses Denn deutet an, dass alle Punkte, die danach kommen, etwas damit zu tun haben, dass die Gemeinde durch die Tür durchgehen soll. Mit denen, die ja danach kommen, also hier die kleine Kraft und so weiter, das hat etwas damit zu tun, dass sie hindurchgehen sollen. Die weiteren Punkte stellen eine Art Qualifikation dar, durch die Tür durchzugehen. Diese Punkte, die wir jetzt gleich behandeln, sind wie eine wie eine Befähigung dafür, das apostolische Momentum zu nutzen. Ich mache einfach mal weiter, auch wenn er es nicht versteht. Halleluja. Hier heißt es, du hast eine kleine Kraft. Punkt 2. Du hast eine kleine Kraft. Gott hat eine Affinität für kleine Dinge. Das heißt nicht, dass er nur kleine Dinge macht, also er macht natürlich auch große Dinge, das ganze Universum und so weiter. Aber er erwählt die kleinen Dinge. Er erwählt die Schwachen, er erwählt die Verachteten, sagt der 1. Korinther Kapitel 1. Und er sendet die Kleinen durch seine Türen. Er öffnet den Kleinen die Türen. Die sich selbst keine Türen öffnen können, denen öffnet er die Türen. Die sich selbst keine Möglichkeiten schaffen können, denen schafft er Möglichkeiten. Warum? Weil es seine Ehre groß macht. Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater gefallen, dir das Reich zu geben. Halleluja. Jesus sagt, du kleine Herde, fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst haben, denn es hat dem Vater gefallen, dir, weil du die kleine Herde bist, weil du unscheinbar, weil du selbst keine Macht hast. Und eine Herde hat so schon keine Macht, weil sie nur aus dummen Schafen besteht. Und eine kleine Herde hat noch viel weniger Macht. Dir hat es dem Vater gefallen, das Reich, seine Königsherrschaft anzuvertrauen. Halleluja. So lass uns nie denken, in dieses Minderwertigkeitsdenken reinkommen, was der Feind will, dass wir das als Demut akzeptieren. Aber es ist keine Demut. Es sind Lügen, die wir glauben. Wir sind klein, ja, aber unser Gott ist groß. Und Gott tut Großes mit kleinen Menschen und er tut auch Großes mit kleinen Gemeinden. Halleluja. Und er tut Ungewöhnliches mit Gewöhnlichen. Das ist nicht wunderbar, dass wir stinknormal sind, dass wir nicht die Hipster-Superstars, die YouTube-Influencer, die supercoolen sein müssen, sondern dass Jesus durch uns durch uns gewöhnliche Menschen macht er Außergewöhnliches. Das ist das, was Jesus macht. Deswegen hat er sich Fischer angelegt, Zöllner und so weiter und so weiter. Und als sie dann vor den Pharisäern standen, dann ab Kapitel 4, dann heißt es, sie wunderten sich, dass die es mit so einer Kühnheit und so einem Mut reden konnten, obwohl sie doch nicht studiert hatten. Und dann heißt es von den Pharisäern, und da erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Halleluja. Halleluja. Wir sind gewöhnliche Menschen mit einem außergewöhnlichen Gott. Sacharja 4, Vers 10. Das steht in der Elberfelder besser als an der Schlachter, aber ich zitiere es einfach mal aus dem Gedächtnis. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Das, was Gott wirkt, fängt klein an. Halleluja. Gott schenkt Wachstum. Das Reich Gottes funktioniert so, dass es ein, Jesus sagt, dieses Senfkorn, was in die Erde fällt. Und daraus wird ein gigantischer Baum, in dem die Vögel nisten. Gut, auf die Vögel könnten wir auch verzichten, aber die kommen dann halt. Aber ein gigantischer Baum, unter dem wir Schatten finden können. Das ist das Reich Gottes. Es fängt klein an und beginnt zu wachsen. Der Feind würde uns entmutigen, wenn wir auf uns selbst schauen, unsere ganzen Schwachheiten, unsere ganzen Fehler, unsere ganzen Makel sehen. Dass wir denken, ich werde es nie auf die Reihe kriegen. Aber Gott hat etwas Kleines in dich reingelegt, einen Samen. Und er wächst und wächst und wächst. Und eines Tages, in 10, 15 Jahren, wirst du zurückkommen und denken, wie klein war ich da. Und jetzt, Gottes Gnade hat mich größer werden lassen. Halleluja. Gott lässt uns reifen und so kann er uns auch immer mehr und mehr anvertrauen. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Hiob 8, Vers 7, da heißt es, auch wenn dein Anfang klein war, wird dein Ende überaus groß sein. Halleluja. Auch wenn dein Anfang klein war, dein Ende wird überaus groß sein. Und deswegen ist es so wichtig, ich habe mehrere prophetische Worte bekommen von der Mal Dietrich, als bei den Pastorentreffen jetzt. Wir haben alle gesagt, erwarte am Anfang nicht zu viel. Ich dachte mir, toll, ich will Erweckung erleben. Jetzt sagen die mir, ich soll nichts erwarten. Ich dachte, Glaube heißt erwarten.
Ja, auch nicht am Anfang.
So, und, aber wir geben Gott Zeit, wir machen uns von ihm abhängig, während wir warten, dass er das Wachstum gibt. Das ist das, was Paulus sagt. Apollos hat begossen, ich habe gepflanzt, jemand anderes erntet, aber Gott gibt das Wachstum. Und sagt er, weder Apollos ist etwas, noch Paulus ist etwas. Wir sind nichts. Gott, der das Wachstum gibt, ist alles. Gott schenkt Wachstum. Das heißt, es wird von klein zu groß. Das ist Wachstum. Du hast eine kleine Kraft. Und gerade weil du die kleine Kraft hast, will ich, dass du durch diese Tür hindurch gehst. Das heißt nicht, dass Gott auch großen Gemeinden und großen mächtigen Leuten Türen öffnet, aber es bedeutet, dass Gott eine Affinität hat für die Kleinen, für die Verachteten. Paulus sagt, seht eure Berufung an, Brüder. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Große, nicht viele Kluge, nicht viele Stark, sondern das Kleine, das Verachtete, das Verworfene hat Gott auserwählt, damit er das, was ist, zu Schanden macht. Die kleine Kraft reicht aus, um durch die geöffneten Türen von Jesus zu gehen. 2.3. Die Haltung von Bewahren des Wortes Gottes qualifiziert für das apostolische Momentum. Wenn wir das Wort Gottes bewahren, sind wir qualifiziert, durch die Türen von Jesus zu gehen. Wer das Wort Gottes nicht bewahrt, bekommt auch keine Türen von ihm geöffnet. Es mag sein, dass er geöffnete Türen hat, aber die sind dann nicht von Jesus. Oder sie sind von Jesus und führen ins Gericht. Das gibt es auch, aber wir wollen das jetzt nicht so kompliziert machen. So, wenn wir geöffnete, gute geöffnete Türen von Jesus haben möchten, dann ist es wichtig, dass wir uns an sein Wort klammern. Und das Wort in den Lebensstil entwickeln von Bewahrung des Wortes Gottes. Die Bibel ruft uns an mehreren Stellen auf, die Worte Gottes, die Worte Jesu und die Worte der Apostel zu bewahren. Wir haben keine Zeit, das nachzuschlagen, ich sage es euch mal an. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 13 und 14. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 20. Hebräer 2, Vers 1, Sprüche 4, 20 bis 22, oder 23, ist egal, Apostelgeschichte 20, Vers 32. All diese Bibelverse und noch viele, viele mehr haben damit zu tun. Sie ermahnen uns, einen guten Umgang mit dem Wort Gottes zu haben. Das Wort Gottes zu bewahren, heißt, mit dem Wort Gottes auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen. Zu handeln. Wir bewahren das Wort Gottes, indem wir es lesen. Das ist Überraschung. Keiner von uns hätte es gedacht, dass die Bibel lesen was damit zu tun hat, aber es hat was damit zu tun. Bitte lest eure Bibeln, ihr Lieben. Wir lesen das Wort, wir predigen das Wort, wir hören uns das Wort an, wir lernen es auswendig und wir geben darauf Acht, dass wir es einhalten, dass wir es erfüllen. Dass wir das, wozu uns das Wort aufruft, dass wir dem gehorsam sind. Jesus sagt, es nützt dir überhaupt nichts, dass du die Worte hörst, aber sie dann nicht tust. Ja, ihr kennt ja das, der Mann, der auf Sand gebaut hat und der Mann, der auf Felsen gebaut hat. Das eine ist leicht und luftig und das andere ist extrem harte Arbeit, schweißtreibend und anstrengend und mit viel Muskelkater und blauen Flecken verbunden, aber am Ende hat man etwas Solides. Und wenn die Stürme des Lebens kommen, reißt es nicht ab. Da, wo das Wort Gottes bewahrt wird, da passiert Erweckung. Nehemia 8, Vers 1 bis 8 und 2. Chronik, Entschuldigung, Nehemia 8, Vers 1 bis 8 und 2. Chronik 34, Vers 14 bis 19 handelt von Ereignissen, wo das Wort Gottes wieder auf eine Position zurückgebracht wird, zu der es gehört. Also da geht es dann um Leute, die das Wort Gottes wieder als solches bewahren, als das, was es ist. Wieder als solches hören, wieder als solches lesen, wieder anfangen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und die Antwort ist Erweckung. In Nehemia Kapitel 8, da war eine Erweckung. Sie haben von morgens früh, als die Sonne aufging, bis mittags, haben komplette Familien einfach nur dem Wort Gottes und deren Auslegung zugehört. Da wurden extra Kanzeln aufgerichtet, da im neugebauten Jerusalem, Holzgerüste, und dann hat der Priester Esra das Wort Gottes erklärt. Halleluja. Okay. Und dann zu guter Letzt in Vers 8, am Ende, da heißt es: Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, dass die Gemeinde in eine andere Gemeinde, ich weiß nicht genau welche das war, den Glauben nicht verleugnet hat. Und jetzt heißt es ja: Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und das war in der damaligen Kultur eine so heftige Herausforderung, im Römischen Reich den Namen Jesus nicht zu verleugnen. Warum? Weil der römische Machthaber gefordert hat, dass Menschen Jesus als Herrn verleugnen. Dieser Name Herr im Griechischen war ein Titel, der nur dem Kaiser zukam. Und nicht nur von den römischen Machthabern her, sondern auch von den Juden, von denen wir dann auch gleich noch lesen, die forderten, dass Jesus Christus, also dass Jesus nicht mehr als Christus bezeichnet wird. Also die haben auch die Christen aufgefordert, Jesus zu verleugnen. Apostelgeschichte 26, Vers 11, da heißt es, da sagt Paulus von sich, dass er die Christen gezwungen hat, unter Strafen zu lästern. Also er hat sie gezwungen, den Namen Jesus abzuschwören und lästerhafte Dinge über ihn zu sagen. Und dieses, man muss verstehen, dass die, dass zum einen dieser Titel des römischen Machthabers Herr und dann der Titel Christus, sind ja beides Titel, Jesus Christus zugeschrieben wurden von den Jesus-Nachfolgern. In Apostelgeschichte 2, Vers 36 heißt es, ihn, Jesus, hat Gott zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Und das ist ein doppelter Affront. Wir sagen, ja, Herr und Christus, ja, warum nicht? Klingt ja schön. So, aber damals war das geladen mit Sprengkraft und eine Herausforderung an die Weltmächte der damaligen Zeit. Und es hat an den Fundamenten der damaligen politischen Ordnung, sowohl an der jüdischen als auch an der römischen, gerüttelt und alles ins Wanken gebracht. Und deshalb lobt Jesus sie, dass sie standhaft geblieben sind und diesen Namen eben nicht verleugnet haben. Und diese Standhaftigkeit, den Namen Jesus festzuhalten, qualifiziert sie, durch die offenen Türen zu gehen. Halleluja. Und das ist natürlich auch für uns eine Herausforderung, die für uns jetzt erstmal nicht da ist, aber die kommen wird, wenn wir das Buch weiterlesen. Und der Antichrist auftritt und dann sagt, oder auch ich denke auch Vorläufer des Antichristen, antichristische Strömungen, die verlangen, dass man Jesus nicht mehr Herr nennen darf. Den Anspruch, den er als Herr hat, als Gott hat, diesen Anspruch, der muss verleugnet werden. Oder man muss ins Gefängnis oder Schlimmeres erleiden. Und so müssen wir uns darauf vorbereiten und mit Herzen uns festmachen. Wir werden den Namen Jesus nicht verleugnen. Halleluja. Punkt 3. Die Synagoge des Teufels. Ich muss mich ein bisschen ranhalten hier. Vers 9 lesen wir davon. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ich hatte schon in den letzten Malen irgendwann mal was dazu gesagt. Juden, die sich gegen Jesus als Messias und für die Feindschaft gegenüber Christen entscheiden. Die also nicht nur sagen, nee, Jesus ist nicht der Messias, ich glaube nicht an, dass Jesus der Messias ist, der Retter der Welt und der Retter des jüdischen Volkes. Ich glaube das nicht. Sondern die weitergehen und sagen, wir kämpfen jetzt gegen die Christen. Diejenigen bezeichnen das Wort Gottes als Diener Satans und als Synagoge des Teufels. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 14 bis 16, das können wir nicht auslassen bei dem Thema, weil es genau das beschreibt. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stellen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünde voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen, bis zum Ende. So, darüber wird es viel zu sagen geben, aber wir beschränken uns jetzt einfach mal. Die sich gegen das Evangelium wenden, die Juden, und dagegen Widerstand erheben und anfangen dagegen zu kämpfen, das sind, die bezeichnet Gott nicht mehr als Synagoge der Juden, sondern Synagoge des Teufels. Weil Gott nicht mehr der Gott Israels ist, sondern der Teufel selbst hat die Stelle Gottes eingenommen. In der Synagoge. Das kann übrigens auch in der Kirche passieren. Auch in freier Gemeinde kann das passieren. Das hat nichts damit zu tun, dass Juden irgendwie besonders bösere Menschen sind oder sowas. Und dann heißt es, Jesus gibt ihnen, schaut ihnen aufs Herz und sagt, sie sagen, dass sie Juden sind, sie sind es aber nicht. Und das ist genau das, was Paulus im Römer 2, Vers 28 und 29 sagt. Wo er sagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Genauso wie die Beschneidung nicht die äußerliche Beschneidung des Fleisches ist, sondern die innere Beschneidung des Herzens. So, wer du bist vor Gott, entscheidet deine Herzenshaltung. Und diese waren keine Juden, das heißt, nicht im Bund mit Gott stehen, sondern eher diesen Bund übertretend. Okay. Und diese Juden werden zur Eifersucht gereizt von der Gemeinde. Das ist so wichtig, und ich möchte euch ermutigen, diese Themen zu studieren. Römer 11, Vers 11, da heißt es, ich lese das mal vor. Römer 11, Vers 11, kann man sich wunderbar leicht merken. Ich frage nun, sind denn alle gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Gott begegnet in seinem Heil als Vater in seiner Liebe den Heiden. Und diese werden Bündnisvolk Gottes. Und sie leben eine Qualität von Glauben, von Authentizität, von Beziehung zu Gott vor, dass es die Juden zur Eifersucht reizt. Das ist etwas, was die Christen in 2000 Jahren Kirchengeschichte fast nicht geschafft haben. Dass Juden aufmerksam werden und sagen, das, was der hat, das will ich auch. Und oft fühlen wir uns Christen noch eher so benachteiligt unter den intellektuell so fortgeschrittenen, geschäftlich erfolgreichen, kulturell erhobenen Juden. Aber Gott möchte eine Frömmigkeit und ein Glaube, der so durchdringend ist, dass es die Juden zur Eifersucht reizt. Und das ist prophetisch-apostolisches Christsein. Etwas mit Substanz, etwas, was echt ist, was nicht eine Sonntagsfrömmigkeit ist, sondern etwas, was auf die Wahrheit gegründet ist und was Himmel und Erde erschüttert. Hört euch die Predigten von Arthur Katz an. Der hat das immer wieder gepredigt. Auf Online-Predigt findet ihr ganz viel von ihm. Und Jesus gibt ihnen hier diese dreifache Verheißung. Er sagt, ich will euch geben, dass ich das machen werde. Das bedeutet, dass die Errettung Israels Jesus am Herzen liegt. Er will, dass diese Juden, die zur Synagoge des Teufels gehören, gerettet werden. Weil das, was er ihnen verspricht, ist nichts anderes, als dass Juden zur Erkenntnis Gottes kommen. Weil sie Christen sehen, die Gott liebt. Das heißt ja, ich werde euch geben und ich werde machen, dass sie kommen. Also ein Wirken Jesu direkt an den Herzen der Juden. Sie werden auf einmal die Augen aufgeschlossen bekommen und sie eben genau das, eine geöffnete Tür. Aber wo vorher die Tür zu war, wo die Juden die Christen gehasst haben und da sie zur Synagoge des Teufels gehört haben, wo die Tür zu war, da öffnet Jesus die Tür und sie werden von sich aus kommen. Und werden niederfallen, das heißt, sie werden sich demütigen, ein Akt der freiwilligen Demütigung, weil sie erkennen, in der Bibel heißt es und erkennen, ich denke, dass das unmittelbar zusammengehört. Sie kommen und sie demütigen sich, weil sie erkennen, dass Gott in seiner Liebe den Christen begegnet ist und dass Jesus der echte Messias ist. Vielleicht ist es genau das die geöffnete Tür, von der Jesus gesprochen hat. Von der die Gemeinde gesagt hat, das ist unmöglich, die kann man nicht erreichen. Die sind so voller Hass, so voller Zorn uns gegenüber, genauso wie Saulus von Tarsus. Aber Jesus sagt, ich gebe euch eine geöffnete Tür. Niemand kann die schließen. Ihr werdet die Juden erreichen. Möge Gott doch uns hier in Dresden, in Deutschland, eine geöffnete Tür zum Volk Israel geben. Ich habe mit ihm geredet.
Vor ein paar Jahren.
Und wir redeten so und ich frage Gott, was haltet ihr von Jeshua? Und sagen, ja, manche denken, das ist der Messias. Ich glaube nicht, dass es der Messias ist. Und dann haben wir so geredet und weißt du, dann habe ich gesagt, weißt du, was geschrieben steht? Zacharja Kapitel 8. Ihr werdet auf den schauen, den ihr durchbohrt habt. Das steht da gar nicht. Dann wurde die auch immer so eine ganz zierliche Frau vorher, Hippie-Zeug, da alles voll mit Buddha und so weiter, ganz friedlich, Peace. Und auf einmal wurde die sauer und fing an, lauter zu werden. Und wurde richtig kratzbürstig. Und dann habe ich nur gesagt, ich weiß nicht, ob du schon mal was von Stephanus gehört hast. Und der hat gesagt, ihr seid verhärtet an Herz und Nacken, wie eure Väter, so auch ihr. Und dann bin ich gegangen. Kakadi war dabei, die kann euch das erzählen. War eine coole Begegnung. Und dann, also natürlich geht dann da die Pumpe, aber das ist genau das, wozu Gott uns ruft, als Gläubige aus den Nationen den Juden zu begegnen und den Juden ein Zeugnis zu geben. Nicht so halb schleimig zu kommen, ach, ihr seid so toll, das ist so schön, und dann fahre ich noch aus dem schlechten Gewissen, ja, der Holocaust und was wir alles gemacht haben. Und jetzt muss ich euch ja irgendwie hier Waren aus Israel kaufen und so weiter. Das beeindruckt sie überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die sagen, Christen sind toll, Christen sind super, das sind die besten Freunde des Staates Israel, die es gibt. Aber das war's. Keine Eifersucht, kein Erregen der Gefühle, kein Anstoß. Das ist genau das, wozu uns Jesus ruft. Weil sonst wäre das gar kein so großes Wunder, dass die von sich aus kommen, niederfallen vor die Füße, der Akt der absoluten Demütigung. Und sie sagen, Jesus hat euch geliebt. Sie erkennen, Jesus ist der, der liebt, Jesus ist der, der freisetzt, Jesus ist der, der für uns gekommen ist. Oh, Halleluja. Ach, danke, Jesus. Ich merke dann gleich die Salbung, wenn es wieder um Israel geht. Okay, fünftens, Vers 10. Ich habe das genannt doppelte Bewahrung. Da heißt es, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Warum doppelte Bewahrung? Weil die Gemeinde das Wort vom Ausharren Christi bewahrt hat, bewahrt Gott sie vor der Stunde der Versuchung. Wir können jetzt daherkommen und sagen, na Gott kann, nur Gott kann mich bewahren. Es kommt alles nur von Gott. Nein, nicht unbedingt. Hier heißt es, weil du das Wort bewahrt hast, bewahre ich dich. Das ist ein Zusammenhang. Die Oberfrommen unter uns müssen sagen, ja, aber ich bewahre das Wort ja nur, weil er mich bewahrt. Das kann sein, aber das gibt der Text nicht her. Wir bleiben jetzt erstmal nur beim Text. Du hast das Wort vom Ausharren auf mich, heißt es in manchen Übersetzungen. Und in der Elberfelder ist eine Fußnote. Kannst du die mal vorlesen, bitte?
Von meinem Ausharren.
Und das ist exakter, finde ich. Zumindest passt es besser in meine Lehre heute rein. Das Wort von meinem Ausharren, das heißt das Wort vom Kreuz. Du hast das Wort vom Kreuz bewahrt. Weil das Ausharren Christi ist das Wort vom Kreuz. Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2, könnt ihr das nachlesen. Lasst uns mit Ausdauer, da steht genau dasselbe Wort, Ausdauer, Ausharren laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, der so großen Widerspruch von den Sündern erduldet hatte, das Kreuz getragen hat und die Schande nicht achtete. Das Wort vom Ausharren des Christus, vom geduldigen Standhalten des Christus, ist das Wort vom Kreuz. Weil da, wo er ausgeharrt hat, ist es da, wo er das Kreuz getragen hat. Und wenn wir das Wort bewahren, bewahrt er uns. Das Wort vom Kreuz bewahrt uns, weil es das Evangelium ist. Er bewahrt uns nicht einfach so aus dem Himmel irgendwie luftig und geistlich irgendwie, sondern er bewahrt uns ganz substanziell, indem wir das Wort Christi, das Wort vom Kreuz bei uns bewahren. Es leben. Es in uns wirken lassen. Ach, ich sehe so unbeeindruckt aus von diesen herrlichen Wahrheiten. Die Leute, die würden mir wahrscheinlich ganz viel Geld dafür bezahlen, wenn ich ihnen sowas erzählen würde. Jesus, sende mich zu solchen, die mir viel Geld geben. Von Spaß. Halleluja. In Johannes, und dieses Bewahren, dieses Bewahren Gottes ist nicht ein Bewahren von äußeren Umständen, sondern ist ein innerliches Bewahren. Johannes 17, Vers 15, da heißt es, Johannes 17, Vers 15, was wollte ich jetzt sagen, da heißt es, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, für eine sofortige Entrückung, ja, das wollen ja viele Christen heutzutage, eine schnelle Entrückung, bevor es hier eng wird, wir wollen entrückt werden. Was eine Fantasie ist, aber egal, nicht für jetzt. Ich bete nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Es ist ein innerliches Bewahren im Herzen, in allererster Linie. Klar bewahrt uns Gott auch oft vor äußeren Gefahren, aber das ist nicht das, was die Bibel, was hier als Bewahrung genannt wird. Unser Herz ist bewahrt vor der Stunde der Versuchung, die über den Erdkreis kommen wird. Und diese Stunde der Versuchung ist eine Trübsalzeit, eine Zeit von eine bösartige Zeit, die, von der auch in der Offenbarung geschrieben steht, in der Zeit, wo der Antichrist regieren wird und wo die ganze Welt, alle Menschen, die auf dem Erdkreis wohnen, das sind nicht wiedergeborene Christen gemeint. Das sind nicht gerettete Heilige gemeint. Diese Wortgruppe, die auf der Erde wohnen, wird in der Offenbarung nur negativ für die verwendet, die den Antichrist anbeten. Ich habe mal die Bibelstellen für euch rausgesucht aus meinem schlauen Buch. Ich sage die einfach mal schnell an. 6 Vers 10, 8 Vers 13, 11 Vers 10, Kapitel 13 Vers 8 und 14 und Kapitel 17 Vers 8. Da findest du überall diese, die auf der Erde wohnen. Und das sind die, die bei der Hure sind, das sind die, die den Antichristen anbeten, das sind und so weiter und so weiter. Das sind die, die wo der Himmel ruft, wann rächst du unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Das hat also ja etwas mit Gericht zu tun. Eine Stunde der Versuchung, auf die Gericht folgt. Und dieses Gericht wird nicht die treffen, die wiedergeboren sind und die das Zeichen des lebendigen Gottes tragen. Die Stunde der Versuchung ist eine von Gott bestimmte Trübsalzeit mit besonderer Wirksamkeit des Teufels und dem Gericht Gottes. Sechstens. Es gibt 7 Punkte. Sechstens. Halte fest, was du hast. Heißt es dann, damit niemand deine Krone von dir nehme. Wie heißt es hier? Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Jesus belohnt uns mit Kronen. Im Neuen Testament, wenn du das Studium machst, ist ein schönes Studium, findest du 7 Kronen. Und die sind nicht einfach für jeden Christen, sondern das sind Auszeichnungen für besondere Leistungen, besondere Ehrungen. Und hier heißt es über diejenigen, die in ihrer kleinen Kraft die geöffneten Türen benutzt haben, die diesen Glauben an diese feste Zuversicht auf die Verheißungen Gottes und die diesen Namen Christi eben nicht verleugnen, sondern festhalten, diese Realität, die sie haben, diese Bereitwilligkeit, die sie haben, die werden mit einer Krone belohnt. Aber dass du sie jetzt bekommen würdest, wenn du heute sterben würdest, würdest du die Krone bekommen, heißt nicht, dass wenn du noch 20 Jahre zu leben hast, dass du sie nicht verspielen kannst. Du verlierst sie nicht in dem Sinne von, ups, jetzt habe ich sie verloren, wo ist mein ganzes geistiges Leben hin, sondern du verspielst sie. Das heißt nicht, dass du verloren gehst, aber es heißt, dass deine Krone verloren gehen kann. Deshalb halte fest, was du hast. Und dann siebtens, die Verheißung für die Überwinder. Da haben wir hier zwei, also eine, aber fangen wir mit der ersten an. Jesus heißt, wird diejenigen, die überwinden, zu einer Säule im Tempel Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Halleluja. Im Tempel Gottes gab es zwei Säulen, 2. Chronik 3, Vers 17. Die Säule Boas, das heißt Stärke, und die Säule Jachin, das heißt der, der feststeht. Und Jesus sagt, für diejenigen, die überwinden, die diese Hindernisse überwinden, dieses falsche Denken von sich selber und so weiter, die werden mit einer besonderen Nähe zu Gott belohnt. Laut der Bibel gibt es im Himmel unterschiedliche Grade von Nähe zu Gott. Wenn das siehst du schon, da gibt es Gott, dann das Lamm, was inmitten des Thrones ist, er ist eins mit dem Vater. Dann gibt es die 4 lebendigen Wesen, dann gibt es die 24 Ältesten, dann gibt es das Heer der Erlösten. Und alle stehen wie unterschiedlich, also man kann sagen, unterschiedlich weit weg von Gott. Und nicht jeder wird den gleichen Stand im Himmel haben. Das ist dieses, was die Kronen angeht, die Belohnung angeht. Jesus sagt, zu denjenigen, die überwinden, die werde ich zu Säulen im Tempel meines Gottes machen. Und dieses Boas und Jachin, diese Stärke und Beständigkeit, die sie symbolisieren, ist das, was quasi sie auf der Erde gesät haben, als die Türen geöffnet waren, zu sagen, wir halten fest, wir gehen da durch, auch wenn unsere Kraft klein ist. Diese innere Stärke und Beständigkeit, die sie bewiesen haben und die sie gesät haben auf der Erde in ihrem irdischen Leben, ernten sie bei Christus im Himmel. Er wird nicht mehr hinausgehen. Halleluja. Und dann haben wir 7.2. der letzte Punkt. Entschuldigung, mein Hals. Warum hat mir niemand was zu trinken gebracht? War ein Spaß. Halleluja. Die dreifache Beschriftung Gottes, da heißt es, das ist ganz interessant, da heißt es, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Eine dreifache Beschriftung mit dem Namen Gottes, dem Namen der Stadt Gottes und dem Namen, dem neuen Namen Christi. Halleluja. Und auch das ist das, was sie im irdischen Leben gesät haben. Sie haben im irdischen Leben gesagt, nein, wir setzen unsere Hoffnung nicht auf uns selber und auf unsere Umstände, sondern auf Gott. Unsere Heimat ist im Himmel, ist das himmlische Jerusalem. Und unser Herr, den wir nicht verleugnen, ist Christus. Und diese drei Dinge, die sie gesät haben auf der, im Sichtbaren, die ernten sie im Unsichtbaren. Das wird auf sie draufgeschrieben. Wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr mal Hesekiel 9, Vers, oder ihr müsst euch nehmen, die Zeit, die habt ihr nicht, ne? Hesekiel 9, Vers 3 bis 5. Diese grausame Vision von Hesekiel, wo er vom Geist des Herrn genommen wird. Und in Jerusalem wird ihm gezeigt, diese ganzen Sünden und dieser Götzendienst hinter den Tempelmauern. Und dann heißt es, ein Engel ging vom Tempel aus, ein Schreiber, der hatte Schreibzeug und hat jedem, der geweint hat über die Sünde in Jerusalem, ein Zeichen auf die Stirn gesetzt. Und dann kam ein zweiter Engel und jeder, der das Zeichen nicht hatte, egal ob Frau, Mann oder was auch immer, wurde abgeschlachtet von ihm. Und so gibt Gott Zeichen denjenigen, die ihm treu sind. Er markiert diejenigen, die ihm treu sind. Das Zeichen Gottes, das Siegel Gottes. Und am Ende wird es soweit kommen, entweder wir tragen das Zeichen Gottes, oder wir tragen das Zeichen eines Menschen. 666, die Zahl eines Menschen heißt es in Offenbarung 13. Die Zahl des Antichristen. Und wessen Siegel wollen wir tragen? Ich denke, wir sagen alle das Siegel Gottes. Ja. Jesus, ich danke dir für deine Versorgung, deine Liebe. Danke, Herr, dass du geöffnete Türen gibst. Danke, Vater, dass du das jetzt einmal ganz klar gemacht hast unter deiner Salbung, dass du den Christen in Philadelphia eine geöffnete Tür in das Herz der Juden hineingegeben hast. Halleluja. Und die konnte niemand schließen. Und Herr, ich bitte dich, dass auch wir unsere geöffneten Türen erkennen, die niemand schließen kann. Aber wir wollen sie nutzen, Herr, wir wollen weise sein, die Zeit auskaufen, den Kairos-Moment ausnutzen und hindurchgehen, da wo du geöffnete Türen gibst. Wir danken dir für die Verheißung an die Überwinder, die diese Türen benutzen und sich nicht abhalten lassen. Danke, wunderbarer Gott. Ja, heil meine Stimme, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Amen. Hat noch jemand Fragen?